Herzlich willkommen zum Podcast von Soroptimist International Deutschland. Unsere Stimme zu Themen in aller Welt. Wir sind eine NGO, die sich für ein selbstbestimmtes Leben für Frauen und Mädchen einsetzt. In allen Bereichen, weltweit. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Soroptimist International Deutschland Podcast, in dem wir spannende Menschen, frische Ideen und echte Herzensprojekte vorstellen. Und ein echtes Herzensprojekt ist dieses von Gesa, Gräfin von Schwerin. Hallo, liebe Gesa.
Hallo, liebe Manuela.
Grüß dich. Super schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gern. Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass das ein echtes Herzensprojekt ist von dir. Du bist Anwältin und Gründerin von Law for School. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also erzähl uns doch mal bitte kurz, was es mit dem Namen auf sich hat und wie du überhaupt auf dein Projekt gekommen bist.
Also vielleicht das Projekt gab es erst und dann kam der Name. Also begonnen habe ich 2007 tatsächlich nach einem Mandat, wo zwei Kinder der Mandanten, die zu mir kamen, von Cybermobbing betroffen waren. Nachdem ich das anwaltlich bearbeitet hatte, wurde ich von der Schule gebeten, mit den Schülern mal was zum Thema zu machen, weil die Schule den Eindruck hatte, damals gab es noch keine Smartphones, aber sie waren schon im Internet unterwegs, dass die Schule den Eindruck hatte, die wissen gar nicht, was sie tun. Und dann bin ich als Anwältin in die Schule gegangen und das war schon ziemlich spannend, denn man hört ja immer, die Schüler sind so schlimm und Schule und überhaupt, aber es war total toll. Also es hat ganz viel Spaß gemacht, die Kinder waren total dabei, wenngleich ich glaube, dass die eigentlich nicht wirklich irgendwas richtig tief verstanden haben, denn ich habe denen damals noch ganze Paragraphen an die Wand geworfen und dieses Juristendeutsch versteht ja selbst der Erwachsene oftmals ganz schwer. Stimmt. Und trotzdem waren sie dabei, trotzdem haben sie gefragt und ich habe gemerkt, hey, das ist ihr Ding und das ist ihre Freizeit, die beschäftigen sich damit. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das müssten doch eigentlich alle Kinder lernen. Wie gesagt, das war 2007. Und ich habe mir auch Sorgen gemacht, was mit dieser Generation passiert, wenn sie unangeleitet mit dieser Technik umgeht und da im Internet unterwegs ist. Und dann habe ich ja tatsächlich damals Briefe geschickt an Google, Microsoft, Telekom und habe gefragt, ob die das nicht fördern würden, wenn wir Anwälte in Schulen schicken. Und die Antworten waren ziemlich ernüchternd. Nee, wir haben eine tolle Webseite, wir haben einen tollen Flyer. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lässt du das. Nee, besser nicht, denn irgendwie müssen sie es ja lernen. Und dann habe ich dankenswerterweise vom Innenministerium in Mecklenburg-Vorpommern eine Förderung bekommen, sodass ich da zumindest mit einer Aufwandsentschädigung Vorträge in Schulen halten konnte. Und das hat sich immer weiter rumgesprochen. Mensch, da macht eine Anwältin was zum Thema, sprich die doch mal an, dass die mal in die Schule kommt. Und das waren dann von 2007 bis 2012 so rund 100 Vorträge im Jahr, die ich neben dem Anwaltsjob gemacht habe. Und dann hat mich eine Freundin 2012 auf die Idee gebracht, Webinare zu machen. Wobei 2012 wusste noch keiner und insbesondere Schule auch nicht, was ist denn ein Webinar? Also die Schulen dachten damals noch, ich schicke denen eine DVD oder sowas. Und tatsächlich, dass ich live in die Klasse komme, das war für die nicht vorstellbar. Und ich habe dann eine Webseite gemacht und habe das Projekt dann Law for School genannt, weil ich dachte, das klingt so schön jugendlich, Law for School, wobei die Jugend meistens gar nicht weiß, was Law heißt. Also von daher war das eigentlich auch falsch gedacht, denn diejenigen, die es in die Schule holen, sind ja die Lehrer, Eltern, Schulleiter, Schulsozialarbeiter. Und ja, und dann habe ich diese Webseite gemacht, habe die Möglichkeit bereitgestellt, sich da anzumelden und es hat sich keiner angemeldet, weil es eben keiner verstanden hat. Und dann habe ich wirklich Wahnsinn. Jeder Schule einzeln erklären müssen, wie das geht. Ich habe mit denen einen Techniktest gemacht. Ich hatte eine Direktorin, die sagt, ja, Sie müssen unbedingt kommen zum Elternabend. Und ich sage, ja, aber digital, online? Nee, das funktioniert bei uns nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, das glaube ich nicht. Wir machen mal einen Techniktest und wenn der nicht funktioniert, dann komme ich persönlich, versprochen. Okay, ja, super, machen wir. Und dann haben wir den Techniktest gemacht. Ich habe die Webcam angemacht und mein Mikro angemacht. Und dann hörte ich von ihrer Seite aus, wie sie sagte, da ist sie ja. Genau, ich bin's, hallo. Und ab da war das kein Problem mehr. Ab da hat sie gesagt, ja klar, komm, machen wir das so digital. Ja, und damit war ich, glaube ich, eine ziemliche Pionierin 2012, 13. Und dann kam Corona und dann hat sich das Projekt einfach, ja, so weiterentwickelt und so viel Nachfrage gehabt eben bundesweit, weil ja mehrere Klassen auch parallel teilnehmen können aus verschiedenen Städten, Bundesländern. Und dann habe ich da 2023 ein Unternehmen draus gemacht, weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt hier Leute, die mich unterstützen, meine Anwaltstätigkeit auf ein Minimum, auf Beratungstätigkeit runtergefahren und habe gesagt, das ist einfach so ein wichtiges Thema. Das muss weiter ausgebaut werden.
Na toll. Ja, das ist echt ein spannender Weg. Und wenn ihr das gerne nachhören wollt, wir haben auch eine Folge, die Folge Nummer 3, Cybermobbing und digitale Gewalt. Die hatten wir ja im Oktober 2020 hochgeladen. Und daran kann man ja auch schon sehen, wie lang du an diesem Thema dran bist und wie professionell du dich damit beschäftigst. Also gerne nachhören, es ist wirklich spannend. Ja, was hat sich denn jetzt seit dieser Zeit verändert? Also, was würdest du sagen von damals zu heute? Wie ist der Sprung?
Also damals ging es um Cybermobbing und das war bei SchülerVZ noch. Und dann kam so langsam dazu Verletzung des Rechts am eigenen Bild, also dass da Bilder bearbeitet wurden. Dann kam irgendwann die Geschichte, dass Nacktbilder geteilt wurden. Also die Smartphones kamen ja 2007 erst wirklich raus und allmählich bekamen die Kinder die in die Hand. Und dann kam das Thema sexuelle Belästigung, das Zusenden von Dickpics, sexuelle Erpressung, Sextortion, Cyber-Grooming, wo die Kinder eben über alle möglichen Kanäle, sei es Online-Spiele, sei es WhatsApp, sei es Instagram, Snapchat und Co. eben kontaktiert werden von Erwachsenen. Also die Themen sind so vielfältig geworden und die neuen, ja, Möglichkeiten auch jetzt dann mit KI, dass da also auch entsprechend Bilder so manipuliert werden können, dass man ein Bild, so zum Beispiel ein Mädchen auf der Schule fotografiert wird, das wird dann zu einem Nacktbild gemacht mit KI und diese Bilder geteilt. Und wir sprechen dann ja schnell über das Thema Kinderpornografie. Also wenn da eine 12-, 13-Jährige mit KI nackt ausgezogen wird und in einer gewissen Position zu sehen ist, was mit KI ja alles geht. Ich kann ja in jeder sexuellen Position das Mädchen dann darstellen. Dann sprechen wir über Kinderpornografie, Besitz, Verbreitung. Und ich sage mal gerade, wir früher, wir haben gelernt, du darfst nicht hauen, nicht klauen, nichts kaputt machen. Und das reicht heute nicht mehr. Also die
Nee.
Kinder, Jugendlichen, aber natürlich auch die Erwachsenen müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen und da welche Recht, welche Gesetze eben da auch gelten und dass es kein rechtsfreier Raum ist, das ist einfach, finde ich, extrem wichtig.
Ja, die KI hat ja da einen enormen Einfluss, also einen Riesensprung sozusagen gemacht und einen enormen Einfluss gegeben. Was würdest du sagen, wie kann man sich vor dieser digitalen Gewalt schützen? Ist es überhaupt noch möglich, sich zu schützen oder ist es nur möglich, das einzuschränken?
Also tatsächlich, so bitter diese Erkenntnis ist, ja, es ist tatsächlich nur noch möglich, sie einzuschränken. Also ich werde von den Schülern auch immer gefragt, was können wir denn tun und wie kann man sich davor schützen? Ich sage, eine Möglichkeit, die ihr habt, ist, datensparsam im Internet unterwegs zu sein und insbesondere was Bilder angeht, dass ich eben nicht überall ein Selfie von mir hochlade, dass ich auch, das sage ich insbesondere auch bei den älteren Schülern und auch bei Berufsschülern, dass ich auch einfach darüber nachdenke, wenn ich in einer Beziehung bin, dann ist es vielleicht schön, Nacktbilder dem Partner, der Partnerin zu schicken, aber dass ich mir darüber im Klaren sein muss, sobald es eine Trennung gegeben hat, können diese Bilder im Netz landen und das werde ich nicht verhindern können. Das kann ich leider nur verhindern, indem ich darauf verzichte. Das ist schade auf der einen Seite, aber das ist die einzige Möglichkeit, wirklich auch da dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Wobei wir uns auch darüber im Klaren sein müssen, wir haben gerade über KI gesprochen. Da habe ich einen, hat mein Ex-Freund vielleicht ein Foto von mir, von meinem Gesicht. Und dann nimmt der KI und erstellt damit eben pornografische Darstellungen von mir. Also es ist heute, ja, also wirklich sich davor zu schützen, ist fast nicht mehr möglich, weil einfach diese Missbrauchsmöglichkeiten so groß geworden sind.
Wie siehst du denn da die Entwicklung? Also ich meine, du legst da ja wirklich sehr, sehr viel Herzblut rein, viel Arbeit, viel Erfahrung und man hat doch auch dann immer ein Ziel, wenn man so eine Arbeit macht. Welches Ziel hast du da? Beziehungsweise hast du eine Vision? Meinst du, du kannst die erreichen? Also wenn ich mir das jetzt anschaue mit der KI, was da noch alles möglich sein wird, was wir heute noch gar nicht wissen, wo, ich sag mal, oder ich frage mal anders, wo nimmst du da deine Energie her und das Engagement?
Also ja, es ist, das Ziel wäre natürlich, dass alle entsprechend sensibilisiert aufgeklärt sind, sich der Folgen bewusst sind. Also ich versuche gerade auch den Schülern immer zu vermitteln, zum einen, wenn ihr betroffen seid, ihr seid nicht hilflos. Es gibt Hilfemöglichkeiten, es gibt Möglichkeiten, sich zu wehren. Und da ist mir immer auch ganz wichtig, auch gerade die zivilrechtliche Seite dort mal bekannt zu machen, die oft Eltern auch nicht und Lehrern auch nicht bekannt ist. Also, es wird über das Strafrecht gesprochen. Ja, man kann Strafanzeige stellen, aber dass ich auf zivilrechtlichem Wege die Möglichkeit habe, eben gegen den Täter direkt vorzugehen, Schadenersatz zu fordern, Schmerzensgeld, Unterlassung und Ähnliches, das ist oftmals nicht bekannt, und dass ich da einfach sage, ihr habt die Möglichkeit, euch dagegen zu wehren. Und auf Täterseite eben, es gibt Konsequenzen, wenn ihr es tut. Und damit, denke ich, kann man schon viele erreichen, werden nie alle erreichen. Das ist so wie der Lehrer im Unterricht, der erreicht auch nicht alle. Mit dem einen geht's rein oder raus. Ja. Das ist bei Prävention genauso. Die werden nie alle erreichen, aber ich bekomme oft die Rückmeldung, dass die Schüler sagen, hey, das haben wir alles so nicht gewusst. Ach, und das ist auch schon verboten, das ist auch schon strafbar, wenn mir eine Freundin ein Bild schickt und ich schicke das weiter, das darf ich gar nicht. Oder die hat das bei Instagram gepostet und ich kopiere das und teile das, darf ich auch nicht. Also dieses, ich glaube, das, was ich schaffen kann, ist Bewusstsein zu schaffen, sich der Risiken bewusst zu sein, sich der Rechte bewusst zu sein. Also ich habe Rechte auch im digitalen Raum. Und der Möglichkeiten, eben dagegen vorzugehen, und auf der anderen Seite, auf Täterseite, sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Ich glaube, mehr kann ich nicht schaffen, aber mein großes Ziel wäre wirklich, dass das an allen Schulen in Deutschland stattfindet, dass diese Aufklärung möglich ist, dass wir dort Prävention machen. Und Prävention heißt für mich auch, dass wir viele Bausteine zusammenfügen und eben all diejenigen, die zu den Themen aktiv sind. Ich bin ja nicht die Einzige, die zum Thema digitale Gewalt aktiv ist. Ich mache es nur auf der rechtlichen Ebene. Es gibt ja viele, es gibt Medienpädagogen, es gibt Projekte, die es aus den verschiedensten Perspektiven machen. Es gibt die Polizeiprävention, die ich super finde, wo die Polizei mal aus ihrer Perspektive auf das Thema schaut. Und ich glaube, dass wir das brauchen, dass wir gemeinsam alle diese Kräfte zusammenholen, denn so wie du auch sagst, was dabei mit KI noch alles auf uns zurollt, wir wissen es nicht. Aber wenn wir all diese Kräfte mal zusammenholen würden und die vernetzen und die miteinander die Schulen unterstützen lassen würden, das ist nämlich das, also es wird ja immer gesagt, Schule muss das leisten. Ich denke nicht, dass Schule das leisten muss oder auch kann. Denn Schule, da gibt es genauso viele Lehrkräfte, die einfach auch gar keine Ahnung vom Thema haben. Sondern wir müssen alle Kräfte, die wir insofern haben, mal bündeln, um da versuchen, möglichst viele zu erreichen. Also das wäre mein Ziel.
Ja, da sind wir alle gefragt, das sehe ich schon auch so klar. Jetzt hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen, dass sich da ein Projekt entwickelt hat. Wenn du jetzt mal heute schaust, was ist denn komplett neu dazugekommen, oder hast du auch konkreten Fall, den du mal hier schildern darfst?
Ja, vor kurzem eine Mutter kam auf mich zu. Also es ist so, ich mache diese Webinare für Schulklassen, für Elternabende, Lehrerfortbildungen, und bin aber, also im Moment ist es nicht so, dass ich sage, wenn was ist, meldet euch bei mir, denn das könnte ich gar nicht bewältigen, was da käme. Ja. Wenngleich wir jetzt ab Oktober eine Law for School Help starten. Das ist eine Betroffenenberatung, kostenlos und auch anonym, wenn man von sowas betroffen ist. Aber momentan sage ich noch gar nicht, meldet euch, aber es melden sich trotzdem Eltern oder auch Lehrkräfte, wenn die Kinder betroffen sind. Und eine Mutter schrieb mir eben, dass ihr Sohn auf dem Schulweg, auf dem Heimweg nach Hause von Mitschülern vom Fahrrad geholt wurde. Und die haben ihn dann gemeinsam festgehalten, ihm in den Genitalbereich gegriffen und gesagt, es wäre jetzt Peniskontrolle. Und einer hat es gefilmt. Und dann ist die Mutter zur Polizei gegangen, um Anzeige zu erstatten. Und die haben gesagt, da können wir nichts machen. Die sind noch nicht strafmündig. Und dann hat sie sich eben bei mir gemeldet und gesagt, ja, kann man nichts machen? Und ich habe gesagt, doch, zivilrechtlich kann man eben was machen. Man kann gegen diese 12-, 13-jährigen Täter zivilrechtlich vorgehen. Also das ist so ein Beispielfall, der mir zu spontan einfällt.
Hast du denn auch Kontakt zur, ich sag mal jetzt, Familienministerin oder zum neuen Digitalisierungsministerium oder so, dass du mal in die Richtung auch die dortigen Leute informieren kannst, wie soll ich es jetzt sagen, die Verantwortlichen informieren kannst, dass man da in die Richtung geht, dass man einfach noch mehr Aufmerksamkeit macht?
Also ich habe tatsächlich kürzlich an unsere neue Bundesfamilienministerin geschrieben
Ah, tatsächlich.
und auch an Frau Hubig, unsere Justizministerin. Und mit der Maßgabe auch, ich habe jetzt fast 20 Jahre Erfahrung zu dem Thema digitale Gewalt und eben gerade auch zum Thema Prävention. Und es ist ja gerade jetzt, also gerade wurde auch gesagt, Smartphone erst ab 16, Social Media erst ab 16, Smartphone erst ab 14. Bin ich völlig dabei, sehe ich eigentlich genauso, wenn wir in der Schule Medienkompetenz erstmal vermitteln und dann die Geräte in die Hand geben. Aber bis das so weit ist, ist es ja, sind ja, vergehen wieder Jahre, machen wir uns nichts
Ja,
vor.
ist
Also
schon
da
rum,
geht es um
ja.
Gesetzgebung und die Probleme sind jetzt da und die sind schon seit langem da. Und deswegen denke ich, es wäre toll, wenn wir vielleicht mit Frau Prien und Frau Hubig gemeinsam etwas auf die Beine stellen zum Thema Prävention an Schule und was wir da alles brauchen und dass wir viel mehr Schulsozialarbeiter brauchen, die dort unterstützen in den Schulen. Ich habe in Rostock eine Berufsschule, eine Schulsozialarbeiterin für 2100 Schüler. Das kann nicht funktionieren. Und also ja, ich habe tatsächlich mal jetzt an die beiden geschrieben. Mal gucken, was kommt, ob was kommt, ich weiß es nicht. Aber ja, ich glaube, wir müssen da alle mal gemeinsam versuchen, einen Weg zu finden.
Im Grunde müsste man das ja wirklich direkt an die Eltern auch kommunizieren. Also die Schulen müssten das so sofort an die Eltern kommunizieren, was da läuft, weil die haben ja auch wenig Ahnung.
Ja, normalerweise, aber die Schulen, wie gesagt, A, wissen die selbst in der Regel nicht Bescheid. Also die sind oftmals überrollt. Es gibt ja auch Schulen, es gibt Schulen, die reagieren super, wenn sowas aufkommt. Also wirklich auch mit einem Präventionskonzept, die da wirklich gut aufgestellt sind. Und es gibt Schulen, die kehren das unter den Tisch. Nach dem Motto, wenn das rauskommt, dann haben wir hier den Ruf, wir sind eine Mobbing-Schule oder was auch immer. An jeder Schule gibt es Mobbing, an jeder Schule gibt es digitale Gewalt. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Das ist kein Makel, sondern ich glaube, es ist eher gut, wenn eine Schule das nach außen trägt und sagt, wir stellen uns dem Problem, wir kümmern uns drum und ihr Kind ist hier nicht allein, sondern hier bekommt ihr Kind Hilfe. Also ich glaube, da das müssten A, viele Schulen noch umdenken und B, muss erstmal das Wissen an die Lehrerkollegien eben auch ran.
Ja, du arbeitest ja auch mit einigen so optimistischen Clubs zusammen. Also ich habe es in Bonn erlebt, ne? Die unterstützen ja Law for School. Und jetzt hast du ein Projekt vor mit dem Club Coesfeld. Was macht ihr da?
Na, der Club Coesfeld, nee, tatsächlich ist es Cuxhaven. Also Coesfeld gibt es eine Initiative vom Club Coesfeld und Club Innerwil Coesfeld, die einen Aufkleber gemacht haben, ich glaube zu den Orange Days. Und wir haben jetzt gerade mit dem Club Cuxhaven überlegt und da habe ich gedacht, das machen wir dann tatsächlich auch bundesweit. Zu der Betroffenenberatung Law for School Help ab Oktober wollen wir einen Aufkleber machen, wo wir einen QR-Code drauf haben, der auf unsere Webseite geht, wo man im Grunde die Kontaktdaten von uns findet für Law for School Help und dazu das Logo auch von SE Deutschland, also so Optimist, damit wir einfach auch klar machen, ja, es geht hier um Mädchen, Frauen, es geht um digitale Gewalt und wir machen da gemeinsam was.
Aber das finde ich ja gut, weil die kannst du ja überall hinkleben, eben auch auf Schülertoiletten oder auch Frauentoiletten, egal wo. Und über den QR-Code kommt man dann zu den entsprechenden Informationen, ne?
Ja, genau. Also ich wurde vor kurzem von der Schule auch gefragt, da fragten die Schüler, da ging es darum, dass eine Achtklässlerin sich in der Schule das Leben genommen hat und die natürlich total aufgerüttelt waren, alle aufgewühlt und dann hatte mir die Lehrerin geschrieben, ja, sie machen da morgen ein Webinar, können Sie da irgendwie vorsichtig und so, sage ich, kein Problem. Und dann hat sie gesagt, ja, und die überlegen jetzt auch, wie können wir denn sowas verhindern, dass sowas passiert? Und dann habe ich gesagt, Mensch, wir haben, ich gebe immer so eine Unterlage dazu, ein Handout und für die Schüler haben wir auf der letzten Seite so alle Anlaufstellen, die es gibt, zusammengefasst. Also Hilfetelefon, sexueller Missbrauch, Nummer gegen Kummer, Krisenchat und so weiter und alles QR-Codes. Und dann habe ich da gesagt, okay, ihr könnt diese Seite ausdrucken und mit Zustimmung der Schulleitung natürlich von innen an die Toilettentüren kleben, weil da ist man alleine und da traut man sich dann auch mal sowas abzufotografieren. Und dann kam der Club Cuxhaven und dann kam die Vorlage vom Club Coesfeld und Innerwil Coesfeld und da haben wir gedacht, okay, und dann machen wir so einen Aufkleber, damit die einfach was an die Hand bekommen und die Schüler aktiv werden können, was ja auch ein gutes Gefühl ist, zu sagen, hey, wir haben das da angebracht und das ist eine Hilfemöglichkeit.
Wobei das natürlich jetzt ein Widerspruch ist, wenn man sagt, man würde das in Schulen eben da auf die Damentoiletten oder Mädchentoiletten machen und man soll aber in der Schule kein Handy verwenden. Also dann können sie es ja sozusagen auch nicht abfotografieren. Das heißt, man müsste das ja wirklich außerhalb der Schule überall platzieren, ne? Weil da haben sie ja dann immer wieder ihr Handy dabei.
Ja, es gibt, also ich sag mal, Handyverbote an Schulen sind ja noch nicht wirklich flächendeckend da. Und sind auch oftmals nicht, ich finde, richtig konsequent umgesetzt. Denn da wird gesagt, die Schüler sollen die Handys in der Tasche lassen. Und ich habe Rückmeldungen von Lehrern, die sagen, na ja, und dann stecken sie das Handy in die Tasche, in die Hosentasche und gehen aufs Klo und da gucken sie TikTok-Videos. Also Handyverbot. Ja, es gibt schon Schulen, die es konsequent machen, wo dann die Schüler einfach die Handys in so einen kleinen Tresor zu Beginn der Stunde einschließen. Aber an anderen Schulen ist es einfach noch nicht der Fall. Und ich glaube, die meisten Schulen haben eben noch keine Handyverbote und noch keine wirklich konsequent umgesetzten. Und solange das so ist, denke ich.
Ja, vor allem, wenn man es nur während einer Stunde weggeben muss. Ich dachte auch, dass man, also es gibt ja auch Schulen, wo man das Handy wirklich beim Eingang der Schule abgeben muss. Und dann ist eben nichts mehr mit schnell nachgucken und so, ne? Die andere Lösung finde ich jetzt ja gar nicht so clever, dass man sagt, nur wegen einer Stunde, das ist ja Schmarrn. Ja, Wahnsinn. Ja, jetzt kommen wir mal noch zur Finanzierung. Also wenn sich jetzt Schulen an euch wenden, wie kann man das finanzieren? Gibt es da Unterstützungsmöglichkeiten? Oder ich habe mal gelesen, da ist der Button Schulpatenschaften. Wie funktioniert es?
Ja, wir haben natürlich auch immer mal wieder auch Schulen, die anfragen und sagen, ja, wir würden gerne diese Live-Webinare nutzen. Wir haben auch noch zusätzlich ein Streaming-Angebot, wo ich in Videos die ganzen Themen auch anhand von Fällen erkläre. Ein Streaming-Angebot, was eben permanent abrufbar ist. Und dann wird eben die Frage gestellt, ja, wir haben nicht genug Mittel hier in der Schule oder im Förderverein. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir Unternehmen suchen, die Schulpatenschaften übernehmen, dass die ein Unternehmen eben sagt, hier in unserer Stadt, in unserer Region würden wir den Schulen das Angebot von Law for School finanzieren. Denn für die Unternehmen ist es im Grunde eine Win-Win-Situation. Zum einen transportieren sie mit diesem Projekt das nötige Wissen, was die Kinder brauchen und auch die jungen Erwachsenen, gerade Berufsschule. Dann werden die Kinder und Jugendlichen und jungen Menschen gestärkt, in ihrer Selbstwirksamkeit und Resilienz. Und dass das Projekt präventiv wirkt, ist auch evaluiert worden. Das ist, kann ich wirklich so sagen, ist schwarz auf weiß habe ich das. Und dann werden diese jungen Menschen, die vielleicht mal in das Unternehmen kommen, als Mitarbeiter vorbereitet, besser gestärkt. Und ich habe in Rostock vier berufliche Schulen, die seit Jahren diese Webinare nutzen für alle Eingangsklassen und die sagen, wir haben ganz anderes Klima in der Schule seitdem. Und es ist fester Bestandteil unseres Präventionskonzeptes. Und dann kommen diese jungen Menschen eben ins Unternehmen und auch die Eltern der Kinder, jungen Menschen, die noch gerade in der Schule sind, die erfahren auch Entlastung, denn wenn es den Kindern besser geht, geht es den Eltern auch besser. Also ich finde, es ist so eine Win-Win-Geschichte, dass Unternehmen etwas Gutes Soziales tun können und gleichzeitig eben auch perspektivisch was für ihr Unternehmen oder überhaupt die Unternehmenslandschaft insgesamt tun können. Und deswegen, ja, würden wir uns freuen, wenn wir Unternehmen gewinnen können, dass die den Schulen das finanzieren.
Also das klingt richtig gut. Das finde ich super. Und da können ja auch wir im Club das dann verbreiten. Wir können das ja auch aufnehmen und die eigenen Unternehmen, die wir kennen, ansprechen. Ja. Also dann setzen wir auf jeden Fall die Website natürlich und alles Wichtige in die Shownotes, das ist klar. Und ja, hast du noch irgendwas, was du uns mitgeben möchtest?
Ich freue mich einfach, dass wir Law for School und SI Deutschland einfach so ein tolles Zusammenspiel haben und dass dieses Projekt da so gut aufgenommen wird und ihr das einfach oder wir das als Optimistin das alles so wunderbar unterstützen und weitertragen. Denn dafür ist dieses Netzwerk ja einfach auch da, dass wir eben solche Projekte vor Ort in die Schulen bringen können.
Ja, genau. Und ich kenne das ja schon so lange. Also ich bewundere ja auch dein Engagement da drin. Und also es ist super wichtig. Wir haben ja schon vor vielen Jahren damit angefangen und uns viel drüber unterhalten. Und es ist sehr, sehr gut, dass es jetzt immer größere Kreise zieht. Also es ist toll, was du da machst. Respekt. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Das ist schön, dass wir da noch mal eine Folge drüber machen konnten. Und dann kann ich alle Hörerinnen und Hörer nur bitten, geht mal auf die Website, lest es mal nach, macht euch mal Gedanken zu diesem Thema und bestenfalls unterstützt ihr Law for School oder gebt die Informationen an Unternehmen weiter. Vielen Dank dir.
Vielleicht noch ein letzter Hinweis, wer gerne mal als Gast teilnehmen möchte, denn es ist immer schwer, sich das wirklich vorzustellen. Wer als Gast mal teilnehmen möchte, kann das gerne auch tun und sich bei uns melden.
Oh ja, guter Tipp, weil das ist tatsächlich total spannend, wenn man da mal zuhört. Ist richtig.
Ja, danke dir, Manuela.
Danke dir auch.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Wenn dich unsere Episode inspiriert hat, dann empfehle uns gerne deinen Freundinnen und Freunden weiter und abonniere unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. In diesem Sinne, bleib neugierig und bis zum nächsten Mal. Eure Manuela Nitsche.